HR Info. Politik. Heute aus Berlin.
Deutschland steigt aus. 2022 soll das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen. Das ist beschlossene Sache. Deutschland wird dann 60 Jahre lang Atomstrom produziert haben. Und Atommüll. Alleine etwa 15.000 Tonnen hochradioaktiven Abfall. Wo soll der hin? Ein Endlager gibt es in Deutschland nämlich nicht. Noch nicht. HR Info Politik, heute mit Christoph Schelt aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Deutschland sucht ein Endlager. Wie genau das geht, darüber sprechen wir später in der Sendung mit Ursula Heinen-Esser. Sie ist die Geschäftsführerin der Bundesgesellschaft für Endlagerung und damit sowas wie die Moderatorin einer Castingshow, bei der niemand ins Finale kommen will. Wie Endlagerung nicht geht, dafür gibt es in Deutschland auch schon Beispiele. Die Asse in Niedersachsen ist so eines. Schon bei dem Wort schießen einem Bilder durch den Kopf von Radladern, die gelbe Fässer mit Atommüll abkippen. Was ist eigentlich das Problem mit der Schachtanlage Asse 2, wie sie korrekt heißt? Wie sieht es heute dort aus? Ich habe es mir angeschaut, bin zur Asse gefahren, in die Nähe von Wolfenbüttel in Niedersachsen. Und ich bin eingefahren in die Asse. Kommen Sie mit mir auf eine Reise in den Untergrund. Mal schnell in die Asse einfahren ist nicht. Bevor es in die Tiefe geht, kommt Annette Palitz vom Besucherzentrum und erklärt, wie es unten läuft.
Das hier ist ein sogenannter Sauerstoff-Selbstretter. Ein Sauerstoff-Selbstretter ist dazu da, Ihnen Atemsauerstoff zu geben für den ausgesprochen unwahrscheinlichen Fall, dass es in unserer Erfahrung zu einem Feuerereignis kommt, Rauchgasentwicklung, die Atmosphäre ist nicht atembar. Dann produziert das Gerät für Sie den Sauerstoff, den Sie brauchen, bis Sie wieder sicher über Tage sind.
Der Sauerstoff-Selbstretter ist ein 5 Kilo schwerer Metallkasten mit einem Tragegurt aus schwarzem Leder. Ihn müssen wir ab jetzt immer bei uns tragen. Er könnte uns das Leben retten. Annette Palitz passt bei unserer Exkursion auf, dass keiner aus der Gruppe ausschert und sich jeder an die Regeln hält. Sicherheitsbeauftragte steht auf ihrem weißen Helm. Die Mutter zweier Kinder weiß, wie man so einen Haufen diszipliniert. Freundlich, aber bestimmt.
Das Ziehen des Ringes zündet eine kleine Kerze, die 20 Sekunden lang brennt und dabei 6 Liter Sauerstoff produziert. Ist eine Spezialkerze. Dieser Sauerstoff beginnt, diesen Beutel zu füllen. Sie können über das Mundstück ein- und ausatmen. Sie atmen unter anderem Wasser und Kohlendioxid aus. Ihre verbrauchte Luft strömt durch den Beutel in diesen Metallkanister unter dem Filzmantel. Da ist ein Chemikalpulver drin, das reagiert mit H2O und CO2 und produziert Sauerstoff. Und der füllt immer über den Ventil den Beutel, sodass Sie völlig abgeschnitten von der Umgebungsluft immer Sauerstoff zur Verfügung haben.
Okay, ersticken können wir schon mal nicht, nachher in 600 Metern Tiefe. Einigermaßen beruhigend. Danach umziehen. Alles. Ja, auch die Unterwäsche. Falls irgendwas kontaminiert werden sollte, bliebe es wenigstens auf dem Gelände. Feinripp-Weiß ist untenrum angesagt. Die Jacken und Hosen aus weißer Baumwolle für oben drüber fühlen sich hart an. Waschbar bei 95 Grad steht drin. Zweckmäßigkeit geht in der Asse eindeutig vor Komfort. Danach nochmal Sicherheit. Jeder bekommt seinen persönlichen Strahlenmesser.
Wir haben hier die Dosimeter. Die werden jetzt mit Hilfe Ihres Besucherausweises auf 0 zurückgesetzt. Auf Ihrer roten Besucherkarte steht Ihr Name und Ihre persönlichen Daten, sodass wir es zuordnen können. Frau Horris, wenn Sie zu mir kommen möchten, bitte. Man legt das Dosimeter in den Schacht. Schaut das Display hier bitte an. Dann kommt Ausweisnummer eingeben. Da hält man diese rote Karte bitte hier unten vor.
Das kleine graue Kästchen ist etwas größer als eine Scheckkarte. Es zeigt 0,000. Und das sollte auch nach unserer Tour so sein. Jetzt aber endlich runter in den Schacht. Halt, stopp, noch ein letzter Check, ob auch jeder alles hat. Sicherheit geht schließlich vor.
Eingeleucht, prüfen, einmal drücken, zweimal drücken, dreimal drücken, Licht, helles Licht aus. Ein Dosimeter und im Display steht tatsächlich D0,000. Und ein Selbstretter auf der Schulter.
Abwärts geht es mit dem Fahrkorb rasend schnell. Es hat schon was von Reise zum Mittelpunkt der Erde. Der starke Luftzug lässt die Haare im Wind wehen.
So, jetzt haben wir Fahrgeschwindigkeit. Jetzt fahren wir 10 Meter pro Sekunde.
Annette Palitz leitet uns heute durch Aufzüge, Schächte und Stollen. Nach einer knappen Minute sind wir unten.
490 Meter unter der Tagesoberfläche.
Willkommen in der Asse. Vielleicht dem Symbol für das Scheitern von Atommülllagerung in Deutschland. Verschlossen hinter dicken Betonwänden lagern die berühmten gelben Fässer. 126.000 Stück. Voll mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Das meiste aus Kraftwerken und Kernforschung. Filter, Flüssigkeiten, Schrott, Bauschutt, Laborabfälle, ja sogar Herzschrittmacher. Viele Fässer sind zusätzlich in Beton eingegossen, erklärt Manuel Willmanns von der Asse-Infostelle.
Das ist, wenn Sie so wollen, eine Tasse aus Beton. Und da hat man dann ein Metallfass reingestellt und es oben mit Beton vergossen. Dann hatte man eine dicke Betonabschirmung und konnte beispielsweise ein Fass, was als mittelradioaktiv deklariert werden müssen, so zum schwachradioaktiven Abfallgebinde oder Abfallbehälter machen.
Alles zusammen gibt das zwar nur 0,5% der Strahlung eines einzigen Castor-Behälters ab, sagen die Betreiber. Trotzdem ist der Ort dafür ungeeignet. Manuel Willmanns bringt auf den Punkt, warum.
Die Schachtanlage Asse ist ein altes Bergwerk, was gebaut wurde, um Salz zu produzieren. Und der Fehler, der gemacht wurde, ist, dass in dieses alte Salzbergwerk radioaktive Abfälle eingebracht worden sind.
Denn weil hier jahrzehntelang Salz abgebaut wurde, gibt es Hohlräume ohne Ende, zum Teil mehr als 100 Jahre alt. Hoher Durchbauungsgrad heißt das bei den Fachleuten. Der Laie würde sagen, die Asse gleicht einem Schweizer Käse. Der ganze Berg ist instabil, erklärt Annette Palitz. Sie wird vom Betreiber der Asse bezahlt, der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Die Probleme nennt sie trotzdem beim Namen.
Wenn Sie sich hierhin umdrehen, sehen Sie einen 6 bis 8 Meter mächtigen Salzpfeiler. Und der hat hier vertikale Risse. Durch die Auflast von vielen 100 Metern Gestein über viele, viele Jahrzehnte beginnt er aufzublättern wie Blätterteig.
Blätterteig will nun wirklich keiner im Zusammenhang mit Atommüll hören. Und so kämpfen die Assebetreiber einen aussichtslos erscheinenden Kampf gegen die Kräfte der Natur und gegen die Fehler der Vergangenheit.
Sie sehen hier diesen Bereich, den hat man schon mal mit Beton sehr stark befestigt und stabilisiert. Und Sie sehen, innerhalb von wenigen Jahren wurde hier auch der mit Stahl armierte Beton wieder aufgerissen und wir haben hier neue große Risse in diesem Bereich und müssen dann diesen Bereich jetzt erneut stabilisieren, um hier weiter den Zugang zum Schacht offen zu halten.
Vorsicht, Stolpergefahr!
Der instabile Berg führt zu einem weiteren Problem. Die Asse ist undicht. Durch lange Risse dringt Wasser ein, nicht ein paar kleine Rinnsale, mehr als 12.000 Liter jeden Tag. Gesammelt wird es in 658 Metern Tiefe in einer Art Pool und dann wieder an die Oberfläche gepumpt. Das Wasser ist salzig, aber nicht kontaminiert, denn die Fässer liegen noch tiefer. Trotzdem ist die Befürchtung der Experten, irgendwann könnte das ganze Bergwerk absaufen, das Wasser radioaktive Stoffe aus den Fässern lösen. In geringem Umfang passiert das heute schon. Bevor es schlimmer wird, soll alles raus. Wann genau und wohin der Müll soll, offen. Vorgesehen war das nie. Vorbilder, wie sowas geht, gibt es keine. Die Planung für die sogenannte Rückholung läuft seit 5 Jahren. Denn aus heutiger Perspektive erfüllt die Asse keines der Kriterien für ein Endlager. Die Fässer zurückzuholen ist mühsam und dauert lange. Eines der Probleme: Am Ende der Einlagerungszeit in den 70er Jahren wurden die berühmten gelben Fässer nicht ordentlich aufgereiht, sondern regelrecht in die Kammern gekippt. Protokollierung lückenhaft, sagt Manuel Willmanns.
Wir stehen vor dem Problem, wir wissen nicht ganz genau, welche Abfälle hier eingelagert worden sind. Wir können uns nur auf die Dokumente verlassen, die man uns hinterlassen hat. Und diese Dokumente sind sehr problematisch, weil in vielen der Begleitscheine steht gar nicht ganz genau, was dort drin ist, sondern da steht beispielsweise 10 bis 100 Gramm Plutonium. Und dann fragt man sich, sind es jetzt 10 oder sind es jetzt 100 Gramm?
Und so sind die Mitarbeiter in der Asse bis heute damit beschäftigt, sich einen Überblick zu verschaffen, was, wo, in welchem Zustand eigentlich lagert. Bis das erste Fass herausgeholt wird, werden noch Jahre vergehen.
Viele der Einlagerungskammern hat niemand mehr seit über 40 Jahren betreten. Wir wissen gar nicht, wie es dort aussieht. Haben wir dort explosive Gase? Sind die Kammern noch heile? Also sind die Decken noch fest? Steht dort Wasser drin? Das sind alles unbekannte Aussichten für uns und das macht es sehr schwierig, die Rückholung zu planen und deswegen versuchen wir über Erkundungsprogramme mehr über den Zustand der Einlagerungskammern und der Abfälle herauszufinden.
So viel Ungewissheit, so viele Risiken, so viel Aufwand. Ich frage Manuel Willmanns, ob es da nicht besser wäre, alles drin zu lassen, die Hohlräume zu verschließen.
Wir sind leider nicht in der Lage, das Bergwerk so zu verfüllen, dass es absolut dicht ist. Wir haben so viele Risssysteme, wir haben so viel Flüssigkeiten, die in das Bergwerk eindringen und wir wissen gar nicht genau wo und auf welchen Wegen, dass wir die Abfall- oder die Einlagerungskammern nicht so abdichten können, dass dort kein Wasser hereinfließt.
Die Rückholung ist deshalb beschlossene Sache und die Asse ein Beispiel, wie man es nicht macht mit der Endlagerung von strahlendem Müll. Bevor wir wieder ans Tageslicht dürfen, wird sichergestellt, dass wir keine Kontamination abgekriegt haben.
Ich mache das einmal vor und dann gehen sie einer nach dem anderen drüber und zum Schluss dürfen uns hier bitte alle in das Formular eintragen. So, wir stellen uns hier so drauf, tun die Hände rein, richtig schön rein, bis zum Ende tun die nach oben und jetzt zählt sie runter.
Die Anzeige sagt, wie erhofft, 0,000.
Vielen Dank. Keine Kontamination.
Gott sei Dank. Wir haben einen Eindruck erhalten, der ziemlich nachdenklich macht. Bevor dafür Zeit bleibt, geht es wieder nach oben. Hinter uns schließt sich das gewaltige gelbe Stahltor. Wenn unten doch was schief geht, soll es die radioaktive Strahlung im Berg halten. Hoffentlich. Das waren meine Eindrücke aus der Schachtanlage Asse 2 in Niedersachsen. Ich war Teil einer Exkursion des Nationalen Begleitgremiums. Es begleitet die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Abfall. Vorsitzender dieses Gremiums ist Klaus Töpfer, sowas wie der Grand Seigneur der deutschen Umweltpolitik. Bundesumweltminister war er, bis eine Angela Merkel 1994 das Amt übernahm. Er hat sich selbst ein Bild von der aktuellen Lage an der Asse gemacht. Ich habe ihn gefragt, wie er sie beurteilt.
Wir haben ein Problem hier an der Asse. Da kann man auch lange drüber sagen, es hätte nicht sein dürfen. Sicherlich. Es hätte auch vielleicht früher gemacht werden können. Auch sicherlich. Ich habe so ein schönes Sprichwort aus Afrika mitgebracht, wo ich ja 8 Jahre tätig war. Die haben immer gesagt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 30 Jahren. Die zweitbeste ist jetzt.
Töpfer war früher für die Nutzung der Atomenergie in Deutschland verantwortlich, als Minister für Reaktorsicherheit in 23 Kraftwerken. Im Juli wird er 80, doch er sieht es als seine Pflicht an, sich auch darum zu kümmern, wohin der Atommüll kommt.
Aber wenn wir, und ich bin sehr der Meinung, dass das eine richtige Entscheidung ist, diese Technik zu Ende bringen, dann kann man nicht einfach sagen, das sollen jetzt andere machen.
Auch ein bald 80-Jähriger brauche dafür Geduld und einen langen Atem, sagt Töpfer. Und wenn die Entscheidung für das Endlager statt 2031 erst 2038 falle, dann sei das doch auch nicht so schlimm. Dann wäre es das Geschenk zu seinem 100.
HR Info. Politik.
Deutschland sucht das Super-Endlager für hochradioaktive Abfälle. Bis 2031 wird gesucht auf einer weißen Landkarte, ohne Tabus, aber nach festgelegten Kriterien. Und man muss sorgfältig suchen, denn das mögliche Lager soll den strahlenden Müll für 1 Million Jahre sicher verwahren. Wie genau diese Suche aussehen soll, das regelt das Standortauswahlgesetz. Vor fast genau einem Jahr hat der Deutsche Bundestag die aktuelle Fassung beschlossen. So ein Prozess, der muss gemanagt werden und dafür gibt es die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Ursula Heinen-Esser ist die Vorsitzende der Geschäftsführung. Willkommen.
Ja, danke schön. Guten Tag.
Wann haben wir denn in Deutschland ein Endlager für hochradioaktiven Müll?
Den Standort wollen wir im Jahr 2031 gefunden haben. Und dann dauert es natürlich noch einige Jahre, bis das Endlager tatsächlich gebaut ist. Denn es ist ja etwas, was man nicht locker aus dem Ärmel schüttelt, sondern es wird ein Bergwerk sein in tiefen geologischen Schichten. Also es wird eine Zeit lang auch dauern, bis dieses Bergwerk dann tatsächlich steht.
Es gibt ja einen Plan, der sagt, 2050 sollen da die ersten Fässer eingefahren werden. Ist das realistisch?
Ich hoffe, dass das realistisch ist. Das ist jedenfalls meine Zielvorstellung. Oder sagen wir mal so, mein Nahziel ist erstmal das Jahr 2031, nämlich, dass wir den Standort, der die bestmögliche Sicherheit verspricht, auch tatsächlich gefunden haben.
Vor gut einem Jahr hat der Bundestag das sogenannte Standortauswahlgesetz verabschiedet, beziehungsweise die Novellierung. Was würden Sie sagen, wo stehen wir jetzt heute in diesem Prozess der Endlagersuche?
Wir sind gerade dabei, den ersten Schritt zu tun, von mehreren großen Schritten. Aber der erste Schritt, der vollzieht sich so quasi am grünen Tisch. Wir werten zurzeit geologische Daten aus, die uns die geologischen Landesämter schicken. Und das ist der Beginn und der Auftakt der Suche. Und dann, wenn wir diese Daten ausgewertet haben, dann werden wir Regionen vorschlagen, auch nach einer Öffentlichkeitsbeteiligung, in denen wir erstmal uns über Tage die Regionen angucken, Bohrungen vornehmen. Und dann in einem letzten großen Schritt werden wir untertägig erkunden. Das heißt, wir werden 2, vielleicht 3 Bergwerke unter Tage auffahren, um uns genau anzuschauen, ob dabei der optimale Standort ist.
Beschreiben Sie das noch mal ein bisschen konkreter. Was machen Sie und Ihre Mitarbeiter? Wie geht das Endlager suchen?
Endlagersuchen geht wie folgt, dass man einen festgesetzten Kriterienkatalog hat, an dem man arbeitet. Also im ersten Schritt, an dem wir gerade sind, geht es darum, die sogenannten Ausschlusskriterien anzuwenden. Das heißt, ein Endlager darf auf gar keinen Fall in einer Region sein, die erdbebengefährdet ist, in der es vulkanische Aktivitäten geben könnte, wie wir das beispielsweise aus der Eifel kennen, oder in der früher viele Bergbohrungen tatsächlich stattgefunden haben. Wenn Sie mal beispielsweise an das Ruhrgebiet denken oder an das Saarland denken, wo großer Bergbau war. Das sind Regionen, die ausgeschlossen sind. Und diese Regionen gilt es im Moment sehr genau zu identifizieren. Wenn wir das geschafft haben und sagen können, also an die Stellen kann auf gar keinen Fall ein Endlager gesetzt werden, sagen wir, wie sollen denn die Mindestanforderungen aussehen für ein Endlager? Also beispielsweise, wie soll der geologische Untergrund bestimmt sein? Auch das machen wir alles noch quasi am Schreibtisch und gehen noch überhaupt nicht raus. Und das wird uns jetzt die nächsten 2 Jahre intensiv beschäftigen.
So eine Suche ist ja ein sehr langer Prozess. Da ist 1 Jahr ein vergleichsweise kurzer Zeitraum. Trotzdem schon mal so ein kleines Zwischenfazit von Ihnen. Was hat Sie bisher bei dieser Suche überrascht?
Überrascht hat mich eigentlich, dass die Bundesländer sehr aufgeschlossen sind, uns zu unterstützen. Es ist schon mal ein bisschen zäh an der einen oder anderen Stelle. Das liegt aber daran, dass wir einen Prozess entwickeln, den noch nie jemand vorher gemacht hat. Das heißt, wir suchen zum ersten Mal in Deutschland ein Endlager quasi auf einer weißen Landkarte. Aber die Landesämter sind sehr positiv dabei. Sie unterstützen uns und sie haben jetzt bis auf 2 Ausnahmen auch vollständig ihre Datensätze bei uns abgeliefert.
Gibt es auch was, wo Sie sagen, oha, da merken wir schon, das wird irgendwie schwieriger, als wir das vielleicht gedacht hätten?
Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Digitalisierung noch nicht so weit sind, wie wir uns das erhofft haben. Das heißt, es sind noch nicht alle Daten tatsächlich digital vorhanden, sondern müssen erst noch digitalisiert werden. Das war etwas, was uns sehr überrascht hat.
Das Dilemma mit solchen Großprojekten ist ja oft, dass sie so lange dauern und wenn der Plan dann erstmal steht, dann vergehen noch Jahre mit Klagen und der Bau, der dauert dann auch lange, bis so ein Lager wirklich mal in Betrieb gehen kann. Und wenn es dann soweit ist, dann ist es vielleicht schon gar nicht mehr State of the Art. Wie wollen Sie das beim Endlager verhindern?
Also erstmal haben wir einen recht straffen Zeitplan tatsächlich. Es gibt auch nur 2 Möglichkeiten für Klageverfahren im Verfahren, so dass es da keine Endlosschleifen gibt, wie wir sie aus anderen auch Bauprojekten kennen. Aber natürlich haben Sie völlig recht mit Ihrer Frage, wie gewährleistet man, dass man hinterher noch auf dem neuesten Stand ist? Und das ist auch im Gesetz enthalten. Man muss also immer wieder gucken, ist man auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Forschung. Man muss gucken, kann man sich auch mal einen Rückschritt erlauben? Das sagt explizit das System, dass man auch ruhig mal Fehler korrigieren kann, auch mal wieder, wenn man 2 Schritte vorgegangen ist, auch wieder mal einen Schritt zurückgehen kann. Das wissen wir nicht, ob uns das irgendwo im Verfahren passiert, aber unser Ziel ist ja, das Endlager und den Standort zu finden, das bzw. der die bestmögliche Sicherheit gibt für den hochradioaktiven Abfall, um die Menschen zu schützen.
Solange das jetzt noch relativ abstrakt diskutiert wird, da ist ja das Interesse der Öffentlichkeit auch eher gering. Aber irgendwann wird ja dieser Zeitpunkt kommen, wo es dann um konkrete Standorte geht, die so in der Endauswahl sind. Und dann wird ja auch der Widerstand kommen von Anwohnern, wahrscheinlich auch von Regionalpolitikern. Not in my backyard ist ja dieser Slogan. Keiner will sowas in der Nachbarschaft haben. Wie wollen Sie dann damit umgehen?
Also das ist ein großes Thema, das uns beschäftigt hat. Deshalb muss zuallererst einmal der Prozess stimmen. Er muss transparent sein, er muss offen sein. Jeder muss die Möglichkeit haben, sich mit diesem Prozess auch zu beschäftigen und auch in Daten einzusehen. Dann gibt es darüber hinaus Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung. In jedem Zwischenschritt ist diese vorgesehen. Das heißt, wenn wir jetzt unseren ersten Zwischenbericht abliefern, den wir ja quasi am Schreibtisch erstellen mit den Daten der geologischen Landesämter, wird es eine sogenannte Fachkonferenz Teilgebiete geben, in der schon die Regionen auch beteiligt sind, die vielleicht einmal in Betracht kommt. Also man versucht möglichst früh diejenigen ins Verfahren einzubeziehen, die betroffen sind. Aber wie gesagt, wir werden hinterher keine Jubelstürme erleben, toll, das Endlager kommt zu uns hin oder ähnliches, sondern ganz im Gegenteil. Und weil das so ist, muss zumindest das Verfahren wirklich stimmen.
Können Sie uns schon was verraten zu Hessen? Also gibt es da eine hohe oder eine niedrige Wahrscheinlichkeit oder dürfen Sie vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keine konkreten Aussagen zu einzelnen Regionen machen?
Ich kann gar keine Aussagen dazu machen. Ich habe jetzt nur Ausschlusskriterien vorliegen und das gucken wir uns über ganz Deutschland an. Also deshalb können wir zu Hessen noch nichts sagen, außer dass Ihr Landesamt wirklich uns exzellent unterstützt hat.
Ursula Heinen-Esser, Geschäftsführerin der Bundesgesellschaft für Endlagerung in HR Info. Wir haben die Reportage aus der Asse vorhin gehört. In dem ehemaligen Bergwerk lagern schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Aber die Asse ist undicht. Jetzt wird die Rückholung der berühmten gelben Fässer vorbereitet. Wie ist da der aktuelle Stand? Wann kommen die Fässer raus?
Wir sind zurzeit bei der Erkundung der Kammern. Denn am Ende der Einlagerungszeit in der Asse sind die Fässer nicht mehr ordentlich dort hineinverbracht worden, sondern mehr oder weniger hineingestürzt worden. Und wir müssen uns jetzt anschauen, in welchem Zustand die Fässer sind, weil wir darauf aufbauend unsere Rückholungsplanung setzen. Das ist der eine Punkt. Es sind uns jetzt schon Kamerabefahrungen gelungen, wo wir einen Einblick bekommen haben. Das zweite ist, dass wir ein ganz neues Bergwerk quasi neben die Asse setzen müssen, einen neuen Schacht und darunter eine große Fläche, über die die Abfälle hinaus transportiert werden. Und da sind wir gerade bei den Planungen für einen neuen Schacht, der neben die Asse gesetzt wird. Das ist aber alles nicht so einfach, weil es sich nicht um sehr stabiles Gelände und Gebirge dort handelt. Aber unser technischer Geschäftsführer sagt immer, alles ist möglich, auch im Berg. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es klappen wird.
Aber gibt es da einen Zeitplan oder sagen Sie, wir nennen lieber gar keine Daten, nicht, dass uns das Schicksal ereilt wie Berliner Flughafen?
Ja, bei der Asse würde ich mich nicht trauen, Daten zu nennen. Also da gilt das Motto, so schnell wie möglich, so zügig wie möglich. Aber da gibt es so viele Ungewissheiten, die wir selber nicht in der Hand haben, dass ich da zurückhaltend bin. Wir wissen, dass die Bevölkerung auch drängt, zu Recht drängt, dass wir die Fässer herausholen. Wir müssen es auch. Sie haben das ja bei Ihrem Besuch wahrscheinlich gesehen. Es ist ein sehr feuchtes Bergwerk und wir haben natürlich Angst, dass die Grube nicht lange stabil bleibt. Also ist da auch Tempo angesagt, aber wie schnell jetzt, das kann ich heute nicht sagen.
Es gibt noch ein berühmtes Zwischenlager, um das kümmert sich Ihre Organisation jetzt auch, Gorleben. Es heißt ja, weiße Landkarte bei der Suche nach einem Endlager, keine Tabus. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist doch Gorleben als Standort mit seiner ganzen Geschichte im Prinzip verbrannt, oder?
Also Gorleben ist Teil des Kompromisses zur Endlagersuche für ein Endlager für hochradioaktiven Abfall. Und das heißt, dass Gorleben sich im Verfahren beweisen muss. Das heißt, man muss schauen, passen die Daten zu den Daten, die wir sonst erheben? Und wenn Gorleben sich nicht behaupten kann, fliegt es aus dem Verfahren raus. Und deshalb ist Gorleben jetzt quasi in einen sogenannten Offenhaltungsbetrieb überführt worden. Das heißt, es ist abgeschlossen, das Bergwerk, und wird im Grunde nur noch bewettert. Das heißt, notdürftig offen gehalten. Aber es passiert dort rein gar nichts mehr.
Sie kommen ja selbst aus der Politik, Sie gehören der CDU an. Sie waren bis 2013 Bundestagsabgeordnete, ab 2009 auch parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium. In Ihre Zeit dort fällt auch die Reaktorkatastrophe in Fukushima. Von der Kanzlerin gibt es ja den berühmten Satz, Fukushima hat meine Haltung zur Atomenergie verändert. Wie war das bei Ihnen? Wie hat Sie das geprägt, dass Sie in dieser Phase politisch in Verantwortung waren für das Thema?
Also, als ich ins Umweltministerium 2009 kam, war ich indifferent gegenüber dem Thema Kernenergie. Und schon in der ersten Zeit im Umweltministerium ist meine Skepsis angestiegen. Ich als Staatssekretärin auch immer für die Beantwortung von Fragen der Parlamentarier zuständig war. Und es kamen auch viele Fragen, insbesondere der Grünen, zum Thema, wie sicher sind Kernkraftwerke. Und wenn man dann anfängt, sich mit den Themen im Einzelnen näher zu beschäftigen, wächst die Skepsis. So ist es bei mir gewesen, wenn es beispielsweise mal um kleine Lecks an Leitungen ging oder Ähnliches. Aber tatsächlich war die Katastrophe von Fukushima auch bei mir das wirklich ausschlaggebende Ereignis zu sagen, also wir müssen in Deutschland aus der Kernenergie aussteigen. Das ist keine Technologie, mit der wir weiter leben können. Mal abgesehen von der Beherrschbarkeit dieser Technologie geht es natürlich um die Frage, was passiert mit dem Abfall? Auch das ist eine Frage, die man beantworten muss, will man nachfolgenden Generationen eine vernünftige Umwelt hinterlassen. Und dass wir jetzt unterwegs sind und in 1000 Meter Tiefe in etwa ein Endlager suchen, zeigt ja auch ein Stück weit, um was für Stoffe es sich handelt, mit denen man in der Kernenergie umgeht. Etwas Vergleichbares finden Sie in sehr kleinen Spezialgebieten. Spezialbereich in der chemischen Industrie. Aber in dem gigantischen Ausmaß gibt es nur das in der Kernenergie und vor allen Dingen mit diesem langen Nachhall. Also sie verderben und ruinieren ja die Umwelt über Generationen, wenn etwas schief geht. Und das ist der Punkt, wo wir alle, glaube ich, gesagt haben, es kann so nicht weitergehen.
Jetzt sind Sie Deutschlands oberste Endlagersucherin sozusagen. Wie geht's Ihnen da ganz persönlich mit? Sie haben diese riesigen Zeiträume angesprochen. Hat man da auch manchmal so das Gefühl, dass man denkt, puh, was machen wir hier eigentlich?
Das habe ich weniger. Was jetzt unsere persönliche Aufgabe angeht, da sage ich, wir haben unseren Zeitplan. Bis 31 soll dieses Endlager wirklich gefunden sein, damit wir vernünftig die Abfälle lagern können. Aber die Dimension 1 Million Jahre, das können wir als Menschen überhaupt nicht fassen. Überlegen Sie sich mal, wenn wir darüber nachdenken, was war vor 100 Jahren, was war vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren. Das ist alles ja überhaupt nicht fassbar, schon in diesen Zeiträumen. Sie sollen aber über 1 Million Jahre denken. Sie denken, wenn Sie ein Endlager suchen, über Eiszeiten nach. Ich habe in meinem Leben noch nicht darüber nachgedacht, dass wir etwas bauen, was Eiszeiten standhalten muss und dass man sich sehr genau angucken muss, wo in den vergangenen Jahrtausenden Eiszeiten entlang gegangen sind. Das ist alles entscheidend für ein Endlager. Und das ist etwas, das einen doch sehr respektvoll werden lässt angesichts der Aufgabe.
Aber ist dieser ganze Prozess dann, ich sag's mal ganz hart, nicht auch ein bisschen verlogen, wenn Sie ja selber sagen, 1 Million Jahre, wir können das doch eigentlich gar nicht ernsthaft überblicken?
Na gut, das sagt vielleicht die Volkswirtin Ursula Heine-Esser. Die Geologen, die auch bei uns im Unternehmen beschäftigt sind, die denken über 1 Million Jahre anders. Sie haben einen anderen Zeitbegriff, weil sie wirklich denken, wie ist Erde entstanden? Wie sind die geologischen Schichten entstanden? Also dort ist die 1 Million Jahre schon wieder etwas anders. Ich finde es allerdings doch gewaltig, dass wir etwas bauen müssen, das über einen langen, langen Zeitraum Bestand haben kann. Wie gesagt, für uns ist wichtig, dass wir auch Unterstützung bekommen und Verständnis dafür, dass wir die Abfälle bei uns in Deutschland entsorgen müssen und dass es aber keine Panik geben soll in den nächsten Jahren oder große Unruhe, wenn wir als Bundesgesellschaft für Endlagerung unsere Bohrungen unternehmen etc. Es ist etwas, was wichtig ist auch für unsere Kinder, Enkelkinder und so weiter.
Aber es ist schon ein ziemlich undankbarer Job, oder? Sie gewinnen keinen Beliebtheitspreis, wenn Sie irgendwo auftreten.
Nein, überhaupt nicht. Wobei man schon merkt, dass die meisten sagen, diese Aufgabe muss ja bewältigt werden. Also das ist außer Frage. Aber beliebt wird man dadurch nicht. Aber es muss trotzdem gemacht werden.
Deutschland sucht das Superendlager für hochradioaktive Abfälle. Wie diese Suche aussieht, das hat uns Ursula Heinen-Esser erklärt. Sie ist die Geschäftsführerin der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Vielen Dank. Und das war HR Info Politik, heute aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Die Sendung zum Nachhören und zum Runterladen gibt's wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schelt.